Mich regt's mega auf und ich finde das totaler Abtörner beim Lesen, aber gleichzeitig sage ich High Five Martina, weil es hat funktioniert.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Fabienne.
Hi Martina, guten Morgen, wie geht's dir?
Das war eine low-hanging fruit, dieser Witz. Aber gut, weil wir haben.
I picked it.
Yes, you did. Und wir haben es auch morgen, deshalb ist es noch nicht mal gelogen.
Nein.
Wir nehmen sehr früh am Morgen auf heute.
Ja, für unsere Verhältnisse.
Ja, für unsere Verhältnisse. Jetzt haben wir auch schon gespoilert,
alles
eigentlich
gesagt,
um was und wen es heute geht. Genau, aber wir sprechen, wie ihr vielleicht schon in dem Titel der Folge gesehen habt oder jetzt aus Fabiennes Witz abgeleitet habt. Wir sprechen heute über das Buch, das den diesjährigen Deutschen Buchpreis gewonnen hat, über Hey, guten Morgen, wie geht's dir von Martina Hefter. Martina.
Martina.
Martina, Martina.
Martina, Tina.
Wie immer sage ich kurz was über die Autorin und danach sprechen wir über den Roman. Lustigerweise ging es ja auch so Fabienne, als sie gesagt hat, sie ist in den Bergen, also als die Protagonistin aus dem Roman gesagt hat, sie ist in den Bergen aufgewachsen und über ihre Jugend und Kindheit so ein bisschen schreibt, dass du dann auch so weißt, aha, wo war das?
Ja,
ist das hier bei uns irgendwo? Und dann kam irgendwo der Fluss, die Vils, und dann war ich so, ah, das klingt ja hier nach Allgäu. Und so ist es auch. Also auch Martina Hefter, die Autorin, ist in Pfronten im Allgäu geboren, 1965, und hat dann auch wieder eine leichte Parallele zur Protagonistin, eine Ausbildung als Gymnastiklehrerin mit Schwerpunkt Tanz und zeitgenössischem Bühnentanz gemacht in München und Berlin.
Geil, Gymnastiklehrerin, das ist so
cute.
So old.
Aber halt, ich glaube, das hieß früher so, wenn man Tanzlehrerin war. Ja.
Ach so, früher ich dachte Sportlehrerin.
Ich weiß es nicht genau, aber früher hieß ja vieles immer Gymnastik, was heute so ein bisschen anders differenzierter heißt, genau. Und hat dann anschließend am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert, wo sie auch immer noch wohnt und eben als Schriftstellerin, wie wir bemerken, arbeitet aber auch als Tänzerin und Performancekünstlerin. Und ich muss sagen, so viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht gefunden über ihr Leben, beziehungsweise ein paar mehr Details gibt es noch, aber die können wir auch anhand des Romans besprechen, weil es gibt einige, es gibt einige Parallelen. Also Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Ist bei Klett Cotta erschienen 2024, also dieses Jahr. Wie schon gesagt, hat den Deutschen Buchpreis erhalten und ist eben, wie schon angedeutet, ein autofiktionales Werk. Entsprechend erkennen wir ein paar Martina Hefterische Eigenschaften auch an der Protagonistin und an deren Leben im Roman. Genau, ich sag ganz kurz, worum es geht. Es ist ja eigentlich auch relativ schnell zusammengefasst. Es geht um eine Tänzerin Mitte 50 namens Juno Isabella Flock, die in Leipzig lebt, zusammen mit ihrem Mann, der Schriftsteller ist. Entschuldigung, falsch gegendert. Und den sie eben pflegt, da er an Multipler Sklerose erkrankt ist. Und Juno ist eben so als Tänzerin in der freien Szene unterwegs. Also es kommt relativ stark raus, dass sie so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich prekär eigentlich lebt, dass sie sich so von Projektförderung zu Projektförderung hangelt und das Geld des Paares auch relativ knapp ist dadurch. Die Parallele zu Martina Hefters Leben ist eben auch, dass ihr Mann, der auch Schriftsteller ist, also Jan Kuhlbrot, eben auch an Multipler Sklerose erkrankt ist. Und das zeigt sich dann auch in der Danksagung, wo sie eben sagt, ja, danke, dass du, also Jan, mir das verzeihst, dass du immer verwechselt wirst mit diesem Jupiter, wie ihr Mann im Buch heißt. Deswegen ist das auch relativ stark offengelegt, dass es da eben diese Parallele gibt. Genau, und das ist eben das Leben, in dem Juno sich befindet. Und sie wird eines Tages oder eigentlich wiederholt über Instagram von sogenannten Love-Scammern kontaktiert. Wer kennt's nicht?
Ich zum
Echt?
Beispiel?
Ja, du bist halt nicht drauf eingegangen, aber
Nein.
Ich finde, dass man so Nachrichten kriegt, so hallo, na?
Nein.
Sogar manchmal über WhatsApp, nee?
Never.
Okay.
Really, never.
Oh, Fabienne, da würde ich mir
Nein.
jetzt aber Gedanken machen.
Ich krieg so Anfragen, dass ich irgendwelche so gratis Tattoos kriege. Ich soll dem Account folgen und dann kriege ich so gratis Tattoos. Solche Anfragen kriege ich.
Ja, dann bist
aber
du wohl
Aber kein
cooler.
Love-Scamming.
Congrats. Ich weiß auch nicht, ich wurde auch noch nicht love-gescammt, aber ich wurde von dubiosen Menschen oder Bots oder keine Ahnung angeschrieben und bin halt nicht drauf eingegangen. Egal, auf jeden Fall wird Juno kontaktiert von sogenannten Love-Scammern, also Leuten oder Männern aus, ich würde jetzt mal sagen, dem globalen Süden häufig oder halt nicht westlichen Ländern, die sich eben als wohlhabende weiße Männer ausgeben, in Wirklichkeit das aber natürlich nicht sind, und so versuchen, eine Liebesbeziehung mit Frauen wie Juno aufzubauen, um dann natürlich eigentlich an ihr Geld zu kommen. Der Witz ist aber, dass Juno eigentlich ja so das klassische Beuteschema dieser Love Scammer ist, aber sie das natürlich durchschaut und nachts, also auch unter Geheimhaltung, also ihr Mann weiß nichts davon, mit diesen Menschen oder hier mit Bennu aus Nigeria interagiert und eben genau weiß, dass er ein Scammer ist, aber trotzdem ja immer wieder mit ihm schreibt und sich eben nicht von ihm scammen lässt, sondern eigentlich zurückscammt, indem sie ihm auch, sage ich mal, Lügen über sich selbst erzählt, zum Beispiel behauptet, sie sei alleinstehend, behauptet, dass sie Schauspielerin ist und so weiter und das Spiel sozusagen ein bisschen zurückspielt und relativ schnell fällt dann auch Bennus Maske und ja, er gibt quasi zu, dass er Bennu aus Nigeria ist und kein...
Nicht Owen Wilson aus der Ukraine.
Genau. Und dann haben die beiden so eine Art ja, Fernbeziehung, ungeklärter Art erstmal. Also ich würde es erstmal vielleicht so ein bisschen offen lassen. Und schreiben sich eben immer hin und her und sind einerseits, finde ich, sehr ehrlich miteinander und andererseits belügen sie sich ja doch noch. Also so eine Mischung. Ich würde vielleicht sagen, so emotional ehrlich, aber in den Details unehrlich.
Wie es halt immer so ist in Liebesbeziehungen, gell?
Ja, weiß ich nicht. Hm? Das ist dann eigentlich so das Setup des Romans, wobei ich es auch erstmal vielleicht belassen würde, weil eigentlich...
War es das schon?
War es das jetzt auch an Plot? Ja. Irgendwann am Ende kann man vielleicht noch dazu sagen, schreiben sich Bennu und Juno nicht mehr und Bennus Nummer ist auch gelöscht oder Juno ist blockiert oder so, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann sie ihn irgendwann nicht mehr kontaktieren und es geht sozusagen auseinander und es bleibt so eine kleine Episode.
Ja, voll.
Ich fange vielleicht mal mit was an, was ich relativ oft gelesen habe in den Rezensionen und ich glaube, es wurde auch in dieser Anmoderation der Buchpreisverleihung gesagt und ich habe mich gefragt, was das wohl bedeutet, weil das Thema Tanz ist ja sowohl in dem Roman präsent, weil Juno eben Tänzerin ist und es ist auch in Martina Hefters Biografie sehr präsent und ich glaube, das ist immer so ein gefundenes Fressen für Leute, die solche Bücher rezensieren, aber auf jeden Fall haben alle dann sowas behauptet von wegen, der Roman sei choreografisch angelegt.
Voll.
Hast du das auch gelesen? Und ich dachte, oh, da freut man sich jetzt voll, dass man was Smartes gesagt hat. Aber ich habe mich gefragt, was heißt das denn?
Nee.
Also im SWR stand noch ein bisschen erläuternd, es ist ein Tanz der Themen und Motive mit Anmut, Würde und Humor, auch in heiklen Momenten. Aber ja, was sagst du dazu, Fabian, wollte ich gerne wissen.
Ich sage nein.
Oder was würde es überhaupt bedeuten, wenn ein Buch choreografisch ist?
Mir ging es genau wie du. Ich habe das mehrmals gehört und dachte mir, aber was ist die Entsprechung dessen im Text, also in der Form? Es müsste ja irgendwas sein, was in der Form sich widerspiegeln würde. Wenn ich mir den Text anschaue, fängt er an mit einem Kapitel oder Prolog, der heißt Trailer. Also wir sind in einem Film eigentlich. Oder wenn man es wirklich ernst nehmen würde, müsste man eigentlich, glaube ich, von Performance sprechen, weil Juno ist ja vor allen Dingen Performance-Künstlerin. Und auch Martina Hefter, also da gibt's zwar in dem Buch, studiert sie mit so anderen Damen aus ihrer Tanzgruppe so ein klassisches Ballettstück ein, Les Sylphides, glaube ich, ist es, oder irgend sowas. Aber eigentlich ist ihr Background in der Performancekunst und auch im Laufe des Buches geht sie auch mit einem Stück, mit einem Performance-Stück auf Tour, beziehungsweise nach München, lustigerweise, genau. Also, no. Und dann eben die einzelnen Kapitel sind einfach so durchnummeriert oder die einzelnen Kapiteln oder Abschnitte. Also für mich löst sich das nicht ein oder da gibt's für mich, ich verstehe nicht, was das für eine Entsprechung im Text haben sollte, außer dass, also ich glaube, ich habe gelesen irgendwo, dass es damit, und das war aber dann tatsächlich negativ gemeint, dass es wie nur so überall so ein bisschen reindippen ist und eigentlich nicht wirklich in die Tiefe geht und dass das so dieses, es tänzelt halt herum so ein bisschen.
Ja, das habe ich auch, also ich habe auch versucht, das zu verstehen. Ich fand es auch ein bisschen lazy irgendwie so als Label, dass da choreografische da so drauf zu klatschen. Aber genau, wenn man das jetzt finden wollen würde, hätte ich auch gesagt, genau das Tänzelnde, also das Leichte, weil ich finde, das stimmt schon, dass der Roman sehr leicht irgendwie ist von der Sprache, also sehr einfach gehalten, sehr schlicht, sehr schnell zu lesen auch ist, also sehr im Prinzip eigentlich wenig Text hat. Also auch so auf der Seite ist viel Leerraum durch diese Chat-Verläufe, die abgebildet sind.
Stimmt.
Also da finde ich, hat das so was Leichtes, ob das jetzt tanzmäßig ist, sei jetzt mal dahingestellt. Und das andere, genau, was du auch sagst, also ohne jetzt irgendwie krass Ahnung von Tanz zu haben oder von Tanztheorie oder sowas, würde ich halt schon sagen, wenn du jetzt tänzerisch ein Thema bearbeitest, dann ist das ja super nur Showing, kein Telling eigentlich. Also es ist ganz unexplizit eigentlich, sehr implizit. Und genau, das könnte man vielleicht behaupten, wie du gesagt hast, dadurch, dass es so viele Themen so anschneidet und sie dann aber auch gleich wieder liegen lässt, also sind die nur so, aber also ich müsste mich ein bisschen verrenken, um das auch so zu behaupten.
Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also Tanz funktioniert ja über Körper im Raum. Also es ist sozusagen eine Choreografie, ist ja ein Schreiben von Zeit, glaube ich, wörtlich übersetzt, ja. Oder also Graphie ist das Schreiben und Choreo hat vielleicht was mit der Zeit zu tun. Müsste man nochmal googeln. We're not doing this right now. Egal. Aber das Interessante ist ja, wenn ich mir überlegen würde, wie schreibt man eine Choreografie eigentlich auf? Ja, das ist ja was, wo ich was Räumliches übersetzen muss auf eine eindimensionale Seite des Papiers. Es ist ja überhaupt nicht einfach oder so, ja. Und das, oder auch sowas wie, okay, vielleicht könnten wir drüber reden, als nächstes so diese Frage der Körper oder der Räume, das ist ja schon auch so ein bisschen präsent in dem Text, wenn ich es auf diese Ebene denken will, ja, also so dieses, es hat ja schon einen sehr starken Gegensatz zwischen Juno, die die ganze Zeit durch die Gegend tigert und zu ihren diversen Kursen, Ballettkursen, die einkaufen geht und die dann nach Hause kommt und in ihrem Art Arbeits- oder überhaupt Zimmer dann ihre Dehnübungen macht und so weiter. Also der extrem bewegliche, sage ich mal, mobile Körper von Juno. Und der steht aber im Gegensatz zu, könnte man sagen, zwei männlichen Körpern. Wenn man es so will, muss man schauen. Aber der größte Gegensatz ist natürlich der zum Jupiter, ja, der total immobil ist, der das eine Mal in dem Buch, wo er sich aus der Wohnung rausbewegt oder die wenigen Male, ist es extrem schwierig, also weil natürlich unsere Welt überhaupt nicht barrierefrei ist, überhaupt nicht darauf ausgelegt, genau. Also ich glaube, dieser Gegensatz ist relativ obvious, so. Also der wird auch, glaube ich, an irgendeinem Punkt vielleicht sogar mal angesprochen oder so. Aber also es gibt eben diese eine Episode, wo Jupiter nach Berlin und Jupiter und Juno nach Berlin fahren, weil Jupiter für einen Preis nominiert ist für seinen Roman und das ist halt auch alles sehr nah an Jan Kuhlbrots Biografie, zumindest äußerlich, der für seinen Roman Krüppelpassion auch einen Preis gewonnen hat. Und da wird das so sehr eindrücklich geschildert, wie schwierig es ist für die beiden sich halt zu bewegen, also sich halt für so eine einfache Fahrt, also vermeintlich einfache Fahrt von Leipzig nach Berlin mit dem Zug, gibt's halt alle möglichen Obstacles und es ist sogar kurz davor, dass sie daran scheitern, weil die Deutsche Bahn es nicht auf die Reihe kriegt, diesen Begleitservice einzurichten und die fast nicht in diesen Zug kommen, genau. Und da wird es schon auch so sehr betont oder glaube ich so, es ist dann schon in dieser Szene sehr eindrücklich, dass Juno halt so voll durchdreht und so sagt, hey Leute, das kann halt nicht sein. Also auch so, als sie da bei diesem Zug stehen so. Und aber das ist auch wieder so ein bisschen so, ich weiß auch nicht, dann ist dieser Gegensatz so da, aber so richtig was gemacht damit wird dann für mein Gefühl halt nicht.
Ich wollte noch ganz kurz nachliefern, dass Choreografie übrigens von Choros Tanz kommt und nicht von der Zeit, also never mind, aber nur damit uns das hier nicht vorgeworfen wird, nee. Eine Fake News verbreiten, griechische Fake News.
Ja.
Ja, also ich gehe da ein bisschen mit dir mit, dass mir das auch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet sozusagen, was man jetzt mit diesem Gegensatz machen soll, weil einerseits ist das so überdeterminiert auf eine Art, also wir kriegen den sehr offensichtlich erzählt diesen Gegensatz. Also jetzt auch nicht nur eine sozusagen nicht behinderte und eine behinderte Figur, sondern die ist auch noch Tänzerin. Also weißt du, da.
Ja, ist Überbetonung, ja.
Genau, so überagil auf eine Art und überflexibel. Und dann natürlich auch noch mit diesen Namen. Also Juno ist ja auch die Göttin der Fürsorge und so. Also genau, ist glaube ich ein anderes Thema. Da möchte ich auch ganz dringend noch drüber reden.
Ich auch.
Über diese griechischen Namen. Oder nein, nicht griechisch, römisch in dem Fall. Und auch halt diese götterhaften Namen. Andererseits wird ja dann auch wieder wenig damit gemacht, wie du sagst. Also es ist so, weißt du, wie ich meine? Also einerseits ist es überzeichnet und dann wird aber nicht so richtig damit weitergespielt. Und ich glaube halt, vielleicht ist der Schlüssel darin diese krasse Melancholie oder vielleicht auch Depressionen, habe ich mich gefragt, die eigentlich auf dieser ganzen Situation und vor allem halt auf Juno lastet. Also das habe ich mir so gedacht. Also sehr vordergründig ist es halt über, ne, so ein Roman über irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht Ausbeutung, vielleicht Menschen, die sich gegenseitig brauchen oder die sich für Sorge füreinander machen. Aber ich finde, eigentlich ist es einfach mega depressing. Alles einfach. Ja. Also eigentlich alle, eigentlich der happieste gefühlt ist noch der Jupiter, der in seiner multiplen Sklerose, der die zwar hat, aber sonst halt, man kriegt natürlich auch nicht so viel mit, weil er nicht der Erzähler ist, aber
sie gefiltert.
Genau, aber er schreibt halt seinen Roman und so, und sie ist ja eigentlich sehr, also es wird auch nicht explizit gesagt, es gibt ja eigentlich sehr wenig Einblick in die Gefühlswelt von Juno. Es ist eigentlich, ich finde, der Roman ist schon sehr emotionslos auf eine Art, weil er sich halt sehr verliert in so Assoziationen oder so, ja, in diesem Film immer, den er ständig anzitiert, diesen Melancholia-Film und so in den Details, aber ich habe halt gedacht, okay, vielleicht ist es einfach eine krasse depressive Phase, in der die eigentlich ist.
Ja, und das ist aber auch, ganz ehrlich, also ich glaube, es kommt auch an einem gewissen Punkt sogar vor, dass es irgendwie so benannt wird oder dass, glaube ich, jemand sie fragt oder so, dass es so eine Sorge um sie ausgesprochen wird und sie das so ein bisschen abtut, aber ich meine, vielleicht muss man nochmal dazu sagen, es fängt an, sie fährt zu ihrer Mutter in den Allgäu, weil sie nicht schlafen kann. Also dieses Chatten passiert auch nachts, weil sie unter Schlaflosigkeit leidet. Also weißt du, Schlaflosigkeit ist natürlich Nummer eins Symptom von Depressionen, so. Und dann eben kommt dieser Film Melancholia von Lars von Trier, in der Kirsten Dunst so eine extrem krass depressive Person spielt. Also sozusagen auch das kann man eigentlich nicht übersehen, dass hier ja die Depression dieser Person verhandelt wird. Gut, dann könnte man sagen, wie du sagst, es hat so was Stumpfes, passt ja auch zum Depressiven, ja, so, dass es eigentlich durch diese quasi negativen Filter eigentlich so Emotionen gar nicht mehr so richtig durchdringen können, also jetzt im positiven Sinne, sondern dass alles wie so in so diese dunkle Wolke gehüllt ist. Aber auch da finde ich, das ist gesetzt als Rahmen, aber es wird nicht so richtig, ich glaube, der Text will sowas ja auch gar nicht, aber zum Beispiel könnte man das ja irgendwie in einer Art psychologisch reflektierend sich damit auseinandersetzen, ja, oder auch gesellschaftlich. Ich meine, das ist, es könnte ja auch ein riesiger Roman über Care sein. Es könnte ein Roman darüber sein, also ist es in gewisser Hinsicht auch, ja, wie du es beschrieben hast. Ich meine, sie ist die Haupt-Care-Person für Jupiter. Und es gibt aber keinen, also sie beschwert sich da auch gar nicht drüber oder, also es ist schon so sehr, soll ich sagen.
Sie zweifelt das auch nicht an oder so, soll ich irgendwie, soll ich das alles überhaupt machen?
Ja, genau. Aber man könnte sich ja schon sozusagen auf einer politischen Ebene mal so die Frage stellen, okay, was bedeutet das eigentlich, ja? Und das wird dann auch an irgendeinem Punkt gesagt, dass sie da auch Geld für bekommt, weil sie die Pflegeperson ist. Entweder sie kriegt Pflege in ihrer Prekarität.
Pflegestufe. Ja.
Genau, also das ist ja auch sehr stark präsent die ganze Zeit, wie prekär, hast du ja auch gesagt, wie prekär die ganze Zeit leben, aber so diese Dimension von hier, es wird hier Care-Arbeit geleistet, die extrem schlecht bezahlt ist, aber dann sozusagen, also dass es da so unterschiedliche, wie du auch gesagt hast, so Abhängigkeiten gibt auf so eine ganz komische Art, das ist da zwar da, aber es wird nicht irgendwie so was damit gemacht oder analysiert oder irgendwie, also so.
Ich weiß, was du meinst, aber ist es dann in dem Sinne nicht, also könnte man nicht auch positiv das sehen und sagen, es wird eben nicht übererklärt, so wie du das ja auch dann oft nicht magst oder, oder kritisierst, weil es wird jetzt nicht sozusagen für uns analysiert. Ja, und deswegen ist es voll gemein, weil ein bisschen wird eigentlich auch die Juno ausgebeutet vom deutschen Staat als Pflegerin, ne, weil so, sondern es wird halt einfach so stehen gelassen und man kann halt selber sich so die Bröckchen zusammen suchen.
Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt bei diesem Buch und da sind wir wieder bei diesem, alles wird nur so angeteasert. Ich verstehe voll, was du sagst, so dieses, wenn es dann so in die Tiefe gehen würde, dann würde man es vielleicht auch nicht mehr. Aber ehrlich gesagt, so wird alles halt so angeteasert und ich erfahre auf eine Art, also ich finde es so ein bisschen faul einfach, weißt du, so. Und ich finde, dieses Buch ist auf vielen Ebenen für mich, es macht sich so, es tut die ganze Zeit so, als ob so ganz wichtige gesellschaftspolitische Kolonialismus, Care und so weiter und so fort so anteasert. Und es macht sich auch auf eine Art sehr immun gegen Kritik, weil es weiß ja auch die Kritik, also es kommt auch an irgendeiner Stelle natürlich so, ja, sie als weiße Frau und beutet sie nicht eigentlich diesen nigerianischen Mann aus und so, also weißt du so, und das ist aber dann, es geht darüber nicht hinaus, also es ist so wie, ja, ich weiß, irgendwie sollte ich das nicht machen, ich mache es aber trotzdem und ich gebe euch aber, also wenn ich zum Beispiel so an ein Buch denke wie In der Zuckerfabrik von Dorothee Elminger, wo sie wirklich so auch diese Frage, also wirklich so auf so einer Basis vom Thema von so Zucker und was das für eine Bedeutung hat in unserem Leben, und da macht sie ein ganzes Panorama auf und du merkst, die hat sich halt wirklich ein Jahr lang oder noch länger mit dieser Thematik beschäftigt und reist dann auch an Orte und so weiter, ja, so. Und natürlich auch, wie du sagst, dann kann man auch sagen, ja, das ist jetzt irgendwie so alles bis ins letzte Detail übererklärt, aber da denke ich mir, ja, she did the work in irgendeiner Art und nicht auf so einer oberflächlichen Ebene von so, ja, ja, ich weiß, das ist eigentlich problematisch, aber...
Ja, total interessant. Ich stimme dir dazu und gleichzeitig war der Effekt auf mich so ein bisschen anders. Ah, also ja, sozusagen, dir ist das Buch nicht genug auf eine Art oder dir ist auch das Engagement von der Autorin eigentlich nicht genug, oder? So würde ich das jetzt mal übersetzen. Und ich habe das eher so auf dieser Figurenebene gesehen. Also mich hat gestört auf eine Art, dass es bei mir so ankam, als wäre die Juno so, ehrlich gesagt so eine unintelligente Person. Also es klingt total gemein. Also ich habe eher so, ich hatte das Gefühl, ich meine, klar, die ist Tänzerin, aber ich hatte das Gefühl, die ist so ein bisschen, weiß jetzt nicht, wie ich es korrekt sagen soll. So ein bisschen unkompliziert, wie sie denkt. Weiß ich jetzt nicht, wem ich das irgendwie vorwerfen soll oder ob das Absicht war. Aber ich hatte halt nicht das Gefühl, okay, das ist jetzt eine total differenzierte, reflektierte Erzählerfigur, sondern eher, dass die halt so ein bisschen einfach ist, wie sie denkt, und dadurch halt voll viele Themen bei ihr nicht an, also ne, die reißt sie so an, aber die kommen nicht an. Und weiß ich jetzt nicht, ob das sozusagen Absicht ist oder einfach, genau, wie du sagst, irgendwie nicht genug Arbeit so reingesteckt, aber weißt du, es war halt dann nicht so eine oberschlaue Intellektuelle, die halt sofort so war, ja eigentlich, also wer beutet hier wen aus, denn auf Basis des Kolonialismus, ne, wenn wir das geschichtlich, weißt du, so ist sie eben nicht, sondern die ist halt selber so ein bisschen so, warte mal, ich weiß gar nichts über Nigeria, das google ich jetzt mal und dann hole ich mir ein paar Bücher. Aha. Und die ist halt auch nicht so, ich habe eine Depression, dann ist alles total kompliziert und deswegen und deswegen und deswegen, Prekariat, Ausbeutung, Care und so, sondern die ist halt, also ich habe das Gefühl, man guckt so ein bisschen so einer Person zu beim Denken, die ein bisschen langsamer ist als man selber.
Ja.
Ehrlich gesagt, ich habe mich so erinnert gefühlt, und das ist jetzt ein bisschen doof für die ZuhörerInnen, weil wir das Buch ja dann die Folge nicht ausstrahlen konnten, weil die kaputt, aber ich habe mich total erinnert gefühlt an Leichte Sprache, weil da, das war eben ein
Da geht es auch
Roman.
Um Tänzerinnen.
Genau, aber. Da geht es auch um Tänzerinnen und da geht es vor allem auch um eine Tänzerin, die halt eine geistige Behinderung hat, ungeklärter Art. Und ich, ein bisschen war ich auch manchmal bei der Hauptfigur so.
Ich weiß, was du meinst.
Sie war nicht so ganz Herr ihrer Sinne manchmal, sondern es war eben sehr verschleiert. Und ich frage mich, ob da eben diese Depression, eben ob das eben Absicht ist und das so ein Strudel sein soll oder ob, wie du sagst, das halt einfach nicht so gewissenhaft irgendwie durchexerziert wurde von Seiten der Autorin. Das weiß ich nicht. Aber ich wollte nur noch kurz sagen, dass ich es interessant finde, wenn man die Rezensionen liest, das über das Buch. Alle sprechen natürlich über Pflege und über Ausbeutung, aber dieses Depressionsthema sprechen die fast alle nicht an. Obwohl es, wie du sagst, auch mit diesem Melancholia-Film und mit dem Tattoo, Melancholie und so, ist ja total offensichtlich. Und ich glaube fast, dass das Hauptthema ist. Genau, sonst müsste die Protagonistin, wie du sagst, ja viel mehr nachdenken irgendwie.
Ja.
I don't know.
Ich verstehe voll, was du meinst. Und ich glaube, schlussendlich kann man es nicht entscheiden, ja, ob das gewollt so ist. Also, dass sie auch so ein bisschen flach ist vielleicht einfach so.
So dumpf irgendwie, also so gedämpfte Sinne auch Wahrnehmungen auch hat.
Aber ich finde, für mich dagegen spricht, also nehmen wir das Beispiel Melancholia. Ich finde, dieser Film ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was mich an diesem Buch stört. Nämlich Melancholia ist ein Film, der wahnsinnig bemüht darum ist, so eine totale Tiefe und Schwere und so existenziell und wow und Depression und ist alles so ganz dramatisch und eben so existenziell, ja. Und das ist aber, da ist zero dahinter. Der Film suggeriert die ganze Zeit irgendeine Tiefe, aber es gibt einfach keine. Ich finde, das ist das beste Beispiel für so einen aufgeblasenen Arthouse-Film, wo sich halt ein Regisseur vor allem einen runterholt und die Protagonistin ist eine weiße, depressive, hysterische auf eine Art Frau. Und dieses Buch zitiert diesen Film die ganze Zeit als ja was total Positives an. Und deswegen glaube ich, das suggeriert die ganze Zeit eine Tiefe, wo eigentlich nur eine Leere oder eine Abwesenheit von Tiefe ist. Aber es tut die ganze Zeit so. Und ich finde, also ich finde es auch interessant, was du sagst mit dem, das Depressive wird nicht gesehen. Weil ich glaube, auf eine Art entspricht es ja schon sehr so einem Bild von Frauen, die irgendwie so ein bisschen künstlerisch sind und natürlich leiden die auch irgendwie alle so ein bisschen, aber sozusagen das, weißt du, auf eine Art so, ich finde es so gefällig in dem, ja, so. Meine Vermutung wäre, es fällt deswegen nicht auf, weil es halt total unserem Bild halt von so künstlerischer Weiblichkeit entspricht, die natürlich irgendwie leidet und das ist ja auch mit den Sylphiden und so. Also es ist ja sozusagen so ein Frauenbild. Der Roman auch da suggeriert immer wieder sehr stark, dass sie ja, also das ist, weil das ist das nächste Thema, das da auch angeteasert wird, ja, alt werden als Frau, ja. Also und da finde ich auch, ist changiert der Roman zwischen auch extrem sexistischen Blicken, also weil sie, also einerseits wird immer wieder betont, oh, sie hat so geile Beine, sie findet ihre Beine so geil. Dann wird aber sozusagen der Benu, quasi der Love Scammer, als sie ihm ein Foto schickt, lacht er voll und sagt, du siehst aus wie so ein Kobold, ja, so. Und dann findet sie es erstmal so ein bisschen so, hä? Und dann findet sie es aber irgendwie gut, dass der sie so ein bisschen, dass der findet, sie sieht so ein bisschen, also sozusagen, es soll suggeriert werden, sie sieht schon so ein bisschen weirdo-mäßig aus und auch so die Geschichten, die aus der Kindheit kommen, suggerieren, ja, sie ist so eine Außenseiterin oder so, ja. Also sie ist total am Rande. Und dann aber sozusagen, dann kommt irgendwann, ach ja, Ballett ist so geil, weil dadurch sieht sie so fresh aus, weil sie sich die ganze Zeit, das Ganze bei Ballett ist ja den Körper so total nach oben trimmen und deswegen sieht sie so jugendlich aus, weil sie keine Falten im Gesicht, also weißt du so, also es will eigentlich so, glaube ich, ein bisschen so kritisieren, dass Frauen ab einem gewissen Alter oder generell weibliche Körper im öffentlichen Raum und so weiter, dass es problematisch ist und sowieso als Frau zu altern ganz schwierig, aber gleichzeitig reproduziert es auch immer wieder genau diese Blicke auf Frauen. Ja, auf den eigenen Körper. Und ich glaube, sozusagen nicht bewusst.
Ich fand eher, ehrlich gesagt, also ich habe das auch alles beobachtet, aber ich habe wieder irgendwie das anders gelesen als
ja,
du.
Cool.
Ich fand nämlich eher wieder, also dieses, genau, dass sie so eine Obsession mit ihrem schlanken TänzerInnenkörper hat und da ja auch schon so Stolz draus zieht. Und dann auch dieses Thema mit den Tattoos, also vielleicht um kurz zu erzählen, Juno kommt in ihrem Alter jetzt quasi noch auf das Thema, man könnte sich tätowieren lassen und tätowiert sich dann ja auch einmal Melancholia, glaube ich, oder Melancholie aufs Bein, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, aber so relativ großen Schriftzug und dann später ja, glaube ich, nochmal Deutsche Vita, oder?
Deutsche Vita oder Deutsche? Deutsche Vita, ja, ja.
Genau. Und das dritte ist halt, oder die dritte Beobachtung ist, dass genau, dass die, dass Juno so mega viel Bedeutung für ihr Leben aus diesem Film zieht, der halt genau viel geiler tut, als er ist irgendwie. Und sie
und
aber
so
da ihr
boring ist. Das ist wirklich der langweiligste Film der Welt.
Für sie ist das ja so voll so, oh, das ist so deep.
Ja, voll.
Das ist total. Das Deepeste. Und ich fand eher da wieder halt sozusagen das ein Indiz dafür, dass Juno aus keinem bildungsbürgerlich-intellektuellen Milieu ist. Und ich fand eher, dass fast schon wieder eine, dass es sich ein bisschen darüber lustig gemacht wird. Weißt du, über Leute, die sich, weiß ich nicht, die Namen ihrer Kinder irgendwo, weißt du, wie ich meine, wohin tätowieren oder sich irgendwie Love tätowieren und das dann so voll deep finden. Also ich fand das eher dann fast so ein bisschen ein sich lustig machen oder ein zur Schau stellen von so einem Milieu.
Also, sorry, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also du findest, dass in diesen Tattoos eigentlich gezeigt wird, dass sie sich so ein bisschen erhebt über ein gewisses Milieu? Nee,
dass sie dem total angehört. Also,
ach,
dass sie eben keine Intellektuelle ist, die so ist. Also, in Wirklichkeit ist Melancholia gar kein so deeper Film, weil man muss das nämlich viel, also so wie wir jetzt, ne?
Yeah.
Jetzt denken wir, so bitte. Besser. Und wir haben einen besseren Geschmack, sondern sie nimmt es ja total so hin, dass das wohl deep ist und dass das wohl Bedeutung hat und sie sitzt es auf ihr Leben. Und genau das Gleiche mit den Tattoos. Und ich finde, das ist sie halt so ein Marker von so einem Milieu, was eben nicht bildungsbürgerlich, nicht intellektuell ist. Und so wird Juno meiner Meinung nach inszeniert in diesem Buch. Und das fand ich manchmal gar nicht so. Es hat ein bisschen Beigeschmack für mich, dass die da so, genau, dass die so ein bisschen, also ich fand schon, sie wurde eigentlich ein bisschen als doof dargestellt.
Jetzt habe ich zwei Sachen, die ich gerne sagen möchte. Das erste ist, also ich finde es interessant, weil das, worüber wir, glaube ich, die ganze Zeit reden, ist so ein Begriff, den kann man gut finden oder nicht, aber ich sage ihn jetzt einfach mal, der, glaube ich, vor 2 Jahren von Moritz Basler, einem Literaturwissenschaftler, geprägt wurde und der Mitkalt heißt. Und was meint er damit? Mit Mitkalt. Er meint, das ist eigentlich Literatur, die die ganze Zeit so, also das ist nicht zwischen hoher Literatur und quasi Unterhaltungsliteratur, sagt er, gibt es noch so einen dritten Bereich dazwischen, der so tut, als ob er hohe Literatur wäre, aber eigentlich schlechte Literatur, also, oder nicht schlechte, sorry, Unterhaltungsliteratur ist, ja. Und der aber die ganze Zeit über, ich glaube, er sagt da auch irgendwie so schwere Zeichen, also der die ganze Zeit Sachen anzitiert, also oft ist es dann aber eher so Holocaust oder eben Kolonialismus so und zitiert die.
Oder römische Mythologie.
Mythologie, genau. Und zitiert die ganze Zeit so diese extrem symbolisch und quasi kulturell aufgeladenen Begriffe an, aber sozusagen da, auch da gibt es nichts dahinter. Und wenn ich es jetzt richtig sehe, würdest du sagen, dieser Text zeigt uns eine Protagonistin des Mitkalts, also sozusagen dieser Text zeigt eine Person, die irgendwie eben so einen Film wie Melancholia sieht und denkt, wow, das ist ja wohl das Tollste überhaupt so. Und ich würde sagen, nee, dieses Buch ist selber Mitkalt, weil es selber dran glaubt, ja. Und der Grund, warum ich denke, dass ich recht habe, sage ich jetzt einfach mal, ist, und das ist sozusagen das, was mich, glaube ich, am allermeisten gestört hat, ist das Thema Love Scamming. Weil, um da nochmal so drauf einzusteigen, also Juno interessiert sich dann wahnsinnig für dieses Love Scamming, schaut sich auch alle möglichen Dokus an, aus denen sie zum Teil auch zitiert, ja. Und ich habe mir dann auch einen Teil dieser Dokus angeschaut und was ich da super interessant fand, war, die Frauen, die man da sieht, kommen alle aus einer gewissen Schicht. Und diese Schicht ist wahrscheinlich genau die, die du auch gesagt hast, sozusagen so ein gewisses Milieu, die sich den Namen ihrer Kinder tätowieren lassen, sage ich jetzt mal so. Ja, also da ist so ganz klar, ich meine, ich glaube, auch Frauen aus anderen Milieus werden gescammt, nur die treten halt nicht in Dokus auf, ja, wahrscheinlich, ja. Aber sozusagen, da gibt es eine ganz klare, zumindest in diesen Dokus, finde ich, ist so Klassismus für mich das Thema, das so ganz, also zentral ist, ja. Auch natürlich Gender, so. Aber, und dann ist es, also sagt sie ja auch so, glaube ich, in dem Buch kommt ja auch so dieses, ja, diese Frage von, wie kann man nur da drauf reinfallen? Also, wie kann man sich täuschen lassen, ja, so. Und das sind wirklich zum Teil so abstruse Geschichten, dass man sich so denkt, how, also wie, ja, so, da ist für mich so der Punkt, also nicht nur, dass sie das in dem Buch kein einziges Mal erwähnt, also diese Frage von, dass es hier so eine Klassismuskomponente gibt oder eben wirklich dieser Frage nachgeht, ich habe dann gelesen, Martina Hefter hat wohl auch so ein Performance-Stück über dieses gleiche Thema gemacht, wo das wohl anscheinend nochmal zentraler wird. Aber diese Frage natürlich von Gender oder sowas wie, ja, könnte man so mit Eva Illouz sagen, warum Liebe wehtut. Ja, also Liebe und Kapitalismus, wie das eigentlich alles zusammenhängt. Ja? Und der Punkt aber, sorry, jetzt habe ich sehr lange geredet, aber mein Final Point ist, dieses ganze Buch baut darauf auf, ich habe ihn durchschaut. Ich habe es durchschaut. Ich bin nicht so dumm wie diese anderen Frauen, sagt der Text nicht explizit. Also das will ich nicht sagen. Aber sozusagen diese Frage der Täuschung, die ja von Anfang an, also da gibt es auch so einen, relativ am Anfang so einen Dialog, wo Benu sie fragt, hey, wie hast denn du das gemerkt? Und sie so, hey, bitte, das ist so schlecht, was ihr da macht. Wie soll man denn da drauf reinfallen? Und diese bescheuerten Nachrichten, die ihr da schreibt, sowas kann man doch nicht glauben, ja? Und das ist für mich sozusagen ein Indiz dafür, dass dieser Text oder diese Figur eigentlich schon denkt, ich durchschaue das alles und eben nicht sozusagen, ich bin so ein bisschen, ich lasse mich auch so ein bisschen täuschen.
Ja, also genau, sie durchschaut das, aber im restlichen Verlauf wird Juno meiner Meinung nach schon so gezeichnet wie diese typischen Frauen eben. Also sie ist eben nicht die Intellektuelle, die alles checkt, sondern sie ist meiner Meinung nach, hat schon viele Indizien von so einem Lower Middle Class oder weiß ich nicht, Working Class Life. Weißt du, wie ich meine? Also sie ist...
Nee, ja, stimmt.
Deswegen, das fand ich eben das, was so ein bisschen verwirrend ist auch. Und deswegen, glaube ich, hat sich in meinem Kopf auch immer diese Verknüpfung zu leichte Sprache gestellt, weil ich eben fand, dass Juno so als unmündig irgendwie charakterisiert wurde und so ein bisschen so ein Opfer von, oder nicht Opfer, sondern so, dass sie halt so recht stark versucht, eigentlich so Bedeutung zu kreieren, aber dann immer so auf die einfachsten Sachen, die ihr so hingeworfen werden, so abgeht und dann denkt, sie ist jetzt Dieb.
Ja.
Und dann vielleicht auch denkt, deswegen hat sie es durchschaut, aber eigentlich, weißt du, sie hat dann durchschaut, dass jemand, der halt schreibt, mit 1000 Rechtschreibfehlern schreibt, er sei Owen Wilson aus sowieso, also weißt du, dann, das ist ja auch total leicht eigentlich zu durchschauen in vielen Fällen. Da ist sie sehr stolz drauf, aber dann, sobald es einen Schritt weiter geht, dann weiß sie wieder nichts über Nigeria oder über, also so, ich finde nämlich nicht, dass sie sich irgendwie auf eine Art erhebt über diese anderen, sondern das ist halt so eine Sache, die sie durchschaut, aber meiner Meinung nach den ganzen Rest durchschaut sie nicht. I don't know.
Yeah, I don't know either. Aber lass uns aber noch über die,
genau, über die Namen. Ich habe sofort einen Anfall bekommen.
I rest my case, was sage ich dann nur?
Ich habe sofort gedacht, warum, Juno, dachte ich noch so, okay, weißt du, wenn dann ihr Mann Hans geheißen hätte, hätte ich Juno noch akzeptieren können. Und dann heißt der Jupiter und ich dachte halt nur so, aber ich glaube halt, weißt du, das, was mich so ärgert daran, es hat funktioniert. Sie hat den Buchpreis bekommen. Yeah. Also weil ich habe gestern kurz den literarischen Quartett vom ZDF, haben sie das Buch auch kurz besprochen. Und dann sagt halt einer von denen, ich weiß nicht, aber halt Literaturkritiker.
Heini.
Toll, dass die eben jetzt diese römischen alle wie Götter heißen. Weil sonst wäre das ja einfach nur ein Buch über
Susi Franz und Hans.
Susi, genau, und das hätte niemanden interessiert. Aber so hebt es das auf eine höhere Ebene. Und ich war einfach so, Bruder, echt jetzt? Also es ist so durchschaubar und es ist halt, weißt du, aber genau das hat funktioniert. Das appealt dadurch zu so einer Intellectual Elite, die dann denken, ach toll, ne? Ja. Mythologie ist auch noch drin. Da können wir doch mal den guten Gewissens den Buchpreis dafür geben. Ja. Aber ich fand es so ein cheap Move, ehrlich gesagt, und so schade.
Also ich vermute mal, der Punkt ist so ein bisschen, genau wie du es, also so dieses im Grunde Low Characters im Sinne von aus einem sozusagen prekären oder einer unteren Schicht kommend, werden jetzt sozusagen mit diesen Götternamen belegt und dadurch sozusagen das Profane und das Göttliche zusammengebracht und die dadurch erhoben oder whatever so, ja. Und dann denke ich mir so, ja, okay, und sonst?
Ja, genau, aber es ist halt ein Signaling für die intellektuelle Elite, dass das jetzt hier Capital L Literature ist.
Ja, genau.
So. Mich regt mega auf und ich finde totaler Abturner als beim Lesen, aber gleichzeitig sage ich High Five Martina, weil es hat funktioniert.
Ja.
Hätte sie, also weiß ich nicht, ob das Buch sonst den Buchpreis bekommen hätte, kann man jetzt natürlich nicht beurteilen, aber weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Es hat genau die Leute, die man damit catchen kann, gecatcht, hat sich ein bisschen aufgemöbelt dadurch sozusagen.
Ja.
Ja, aber ich fand es auch richtig, richtige Fail. Ja.
Wieder, weißt du, wie alles, was ich diesem Buch vorwerfe, auch mit diesen am Anfang, da gibt es ja unsere Konstellationen und Sternenbilder und was ist ich. Und auch das, it leads absolutely nowhere. Nowhere. Und das ist, finde ich, so ein bisschen, wo ich mir denke, also genau, wie du sagst, okay, funktioniert offensichtlich und alles richtig gemacht. Und ehrlich gesagt, ich finde Martina Hefter eine extrem sympathische Person. Ich bin so, YOLO, gut für dich, ja, so. Aber ich finde dieses Buch, sorry, no. Also es ist halt so, oder, also ich glaube, das ist das erste Buch, das ich gelesen habe, wo ich wirklich an diesen komischen Ausdruck von Moritz Bassler gedacht habe und mir gedacht habe, ach, das meint der.
Got it.
Aber es ist halt ein Buch, aber gut, naja. Haben wir noch was oder sind wir durch?
Nein, ich finde, wir können direkt zur Bewertung übergehen. Vorher vielleicht noch kurz sagen, was wir als nächstes lesen. Und zwar wandern wir dieses Mal nach Russland.
Yes, we do.
Und lesen von Oksana Wasjakina Die Wunde.
Yes.
Ja, freue ich mich drauf.
Ich mich auch.
Ja, sag mal, Fabienne, dir hat es richtig gut gefallen, oder? Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Den Titel haben wir nicht so wirklich besprochen, aber ich meine, er spielt natürlich auf diese Chats an, aber ich finde, er spielt auch gut auf das Depressionsthema an, weil ja so diese Frage, wie geht's dir, wenn du depressiv bist, schwer zu beantworten
ist. Und weil natürlich das Morgentief bei Depressionen ganz
ding auch ein Thing ist. Genau. Also sag mal,
wie ich glaube,
4 oder 5 Sterne?
Ich glaube, es war wirklich so, also es ist, wie du sagst, das ist so ein Buch, das liest sich voll schnell runter. Ich habe das, glaube ich, so in zwei Abenden gelesen. Also genau, wirklich, es ist wirklich so a good read. Ich fand es einfach extrem flach und mich hat, also glaube ich, so am meisten gestört ist, dass es eben diese Flachheit hat und dabei gleichzeitig so eine Bedeutungsschwere die ganze Zeit suggeriert. Und ich dachte mir am Ende, ich glaube, ich hätte lieber diese Performance von Martina Hefter zu diesem Thema gesehen, als dieses Buch gelesen. Ganz ehrlich, aber also it's also es ist jetzt auch nicht das schlimmste Buch, das ich jemals gelesen habe. Ich finde jetzt auch, wenn ich so an Kairos denke, ich finde so die Values, die da drinnen sind, da kann man auch nichts dagegen sagen. So. Deswegen würde ich sagen 1,5.
Bien.
Ja, aber I want my money back.
Ich nicht. Also ich fand es besser als du, weil ich das eben nicht so krass der Autorin angelastet habe, sondern mehr der Figur. Ich glaube, das war der Wahrnehmungsunterschied zwischen ja. uns beiden. Mhm. Und ich habe das halt dann so gelesen als so ein Reingucken in so eine Person, die so ein bisschen abgestumpft ist durch ihre Depression und auch ein bisschen weniger smart und reflektiert, als man das sonst von Haupt- oder von Protagonistinnen gewohnt mhm. ist aus Büchern. Und dann war ich halt eher sozusagen, ich habe das dann eher so hingenommen und beobachtet, anstatt so krass zu judgen wie du. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich bin da anders eingestiegen und dann war ich in dieser Schiene unterwegs. Aber ich fand es jetzt auch nicht so, oh mein Gott, das braucht unbedingt den Buchpreis und weil wer das nicht liest, ist ein Leben. Also ich fand auch noch mal so ein bisschen von der Innovationskraft, wenn man das jetzt so mit Blutbuch oder so vergleicht, weißt du, wo man
oder die Sprache allein,
wo sich jemand was überlegt hat, so war ich so ein bisschen. Es ist halt sehr schlicht. Ich finde es aber auch immer sehr schwer, sehr schlichte Sachen ja zu beurteilen.
Ja.
Weißt du, wenn das halt ein absichtlicher Move sozusagen ist, aber dann ja, also deswegen, ich fand es jetzt auch nicht super toll, aber ich fand es auf jeden Fall besser wie du. Und deshalb würde ich sagen, 3 von 5.
Und immer für einen Witz gut,
ja.
Dieses Buch.
Genau, Titel finde ich auch. Also ich hätte den, glaube ich, auch nicht gewählt, den Titel. Also auch wenn er Sinn ergibt. Aber ich war auch so echt jetzt, so heißt es, hört so.
Ja, und ich meine, allein dieses Cover, also mit dieser komischen, auch so mythisierenden, klassizistischen Szene. Also
ja, aber das finde ich dann wieder witzig, weil halt, wenn dann auf so einer Szene draufsteht, na, hey, guten Morgen, wie geht's dir? Das finde ich so ein bisschen ja. Kontrast, der wieder ein bisschen Augenzwinkern ist. Aber ja, ich glaube, da kennt man nicht zahm.
Ja, genau. Und das ist auch, also, wir haben es festgestellt. Wir wissen, was gemeint
ja,
ist.
Got it.
Ja. Gut.
Okay, dann
tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.